Du hast Lust auf ferne Länder, tolle Städte, stylische Hotels, besondere Orte und willst die Reisewelt entdecken? Dann ist der DestiCall von Travelholics der perfekte Podcast, denn hier kannst du jede Woche neue Reiseziele erforschen, super Tipps von Insidern bekommen und dich einfach inspirieren lassen. Im Travelholics DestiCall gibt es genau das und noch mehr. Kostenlos, bequem und gut gegen Fernweh. Und jetzt startet deine Reise im Ohr. Hör dich einfach weg. Ready for take-off.
Herzlich willkommen zur vierten Episode des Travelholics DestiCall. Noch einmal gehen wir über den großen Teich rüber nach Südamerika, ins Andenland, nach Chile. Und wir gehen diesmal in eine sehr, sehr schöne Gegend. Und ich treffe auf der anderen Seite, leider nur virtuell, Celia Torborg in Puerto Varas. Muy buenos días, Celia.
Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Un placer estar acá.
Celia, du bist die Pionierin der Boutique-Reisen in Chile, könnte man sagen. Du bist Gründerin und Inhaberin von Trails of Chile, einer sehr kleinen, feinen DMC, kann man sagen, die sich ausschließlich um Individualreisende in Chile kümmert und denen das Land näher macht. Wie ist denn ein paar Sätze einfach zur Firmengeschichte? Wie kam es dazu? Wie arbeitet ihr und wo arbeitet ihr?
Ja, habe ich das Glück, ich bin vor 30 Jahren nach Chile gekommen. Habe da erst für andere Firmen gearbeitet und dann nach und nach hat die eigene Firma aufgemacht. Ich sitze in Puerto Varas, in der Seenregion, also 1000 Kilometer unterhalb von Santiago Richtung Patagonien, so am Eingangstor für Patagonien. Wunderschöne Region, Seenregion, Vulkane, Flüsse, Seen, ein Traum. Sind außerhalb von Puerto Varas und unser Fokus als Firma ist ganz klar rauszufinden, wie jeder einzelne Reisende unser Land erkunden möchte, was für ihn die Schwerpunkte sind, wie er Chile kennenlernen möchte, welche Hotelstyle. Für mich Chile ist natürlich mein Traumland, deswegen lebe ich hier ganz klar. Chile ist ein Land, man hat im Prinzip alle Landschaften, die man sich vorstellen kann, mit Ausnahme vom subtropischen Dschungel. Sonst haben wir wirklich alles, von Nord nach Süd. Im Norden halt Altiplano, die Wüste, Seen, dann Zentralregion mit den Weingebieten. Unsere wunderschönen Araucarienwälder um Pucón, unsere Region, Patagonien, Osterinsel. Das ist natürlich ein Spielplatz, um Reisen zu machen. Der ist einfach grandios. Chile ist ein sehr sicheres Land. Dann natürlich das, was uns heute unser Thema Essen, Genießen, diese Landschaften und unsere Kulturen, die wir haben, haben natürlich unser Essen ganz klar beeinflusst, ist ja ganz klar.
Dann lass uns da doch da einfach gleich mal ein bisschen einsteigen. Genussreisen soll das Thema sein. Nachdem wir schon Chile aktiv hatten, wir auch schon Chile romantisch und Chile so einen Überblick. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen tiefer einsteigen. Deswegen habe ich mir diese Episode auch zum Schluss aufgehoben, weil es natürlich was Wunderschönes ist, einfach über Genussreisen zu reden. Mach ein bisschen Wein und Kulinarik. Chilenische Weine, das ist vielleicht so dem einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin sicher auch schon bekannt, wenn man irgendwo selbst in Supermärkten oder gut sortierten Weinläden findet man natürlich die Ecke Übersee und da gibt's dann ein paar chilenische Weine, auch ein paar besondere Trauben, können wir gleich drauf eingehen. Allerdings Kulinarik aus Chile, das ist jetzt nicht so unbedingt verbreitet. Wir haben tatsächlich in einigen Restaurants, wir haben so einen Trend in Richtung peruanische Küche, also Ceviche ist schon ein Thema, gibt's in Chile glaube ich auch. Steaks sind natürlich klar, aber Steaks, also Chile ist ja mehr als Steaks und Ceviche, ne? Wollen wir vielleicht mit der Kulinarik etwas anfangen? Kulinarische Erlebnisse in Chile, was darf ich denn nicht verpassen?
Ja gut, es kommt jetzt, also im Prinzip ist es wirklich Region zu Region, hat so seine bestimmten besonderen Sachen, ist einfach so, haben ja auch noch 4000 Kilometer Küste dazu, also für jeden, der gerne Seafood und Fisch isst, ist das das absolute Paradies hier. Das kommt ja nochmal ganz, ganz klar dazu. Im extremen, also im Norden, Andenhochland, ganz klar Quinoa ist einer. Ich komme gerade aus San Pedro, war gerade am Wochenende in San Pedro und habe einfach mal ein Wochenende nur vegetarisch gegessen. Was auch immer mehr hier in Chile im Angebot ist. Als ich vor 30 Jahren hier angekommen bin, war vegetarisch überhaupt nicht möglich. Mittlerweile ja, also so diese ganzen Sachen, laktosefrei und pescatarian und diese ganzen Sachen, das ist mittlerweile zum Glück kein Problem mehr in Chile. Bezüglich Norden, Quinoa zum Beispiel, ein Gericht, das war auch ein Augenschmaus, grüner Bohnenbrei, darüber differente, verschiedene Quinoa-Sorten, das sind ja drei verschiedene Farben, dann dazu, also wunderschön, also das auf der einen Seite, dann natürlich das Llama-Fleisch, was also für den Norden was ganz Normales ist, wenn man Llama isst, das ist relativ ähnlich vom Rindfleisch. Alpaka-Fleisch, was man auch manchmal kriegen kann, ist zärtlicher, erinnert einen so ein bisschen an Rotwild, geht so ein bisschen in die Richtung. Das so im extremen Norden, in Santiago, generell die Mischung, das chilenische Essen. Ich finde es immer sehr schade, man redet immer, was du auch gesagt hast, man redet immer von Peru mit dem tollen Essen und von Argentinien, von dem tollen Steaks und diese Geschichten. Und Chile steht da in keinem Fall hinterher, ganz im Gegenteil. Es ist einfach nur so die chilenische Art, wir sind einfach low profile. Wir treten nicht großartig motzig auf, sondern das sieht man auch überall, wenn man auf die ITB geht. Unsere Nachbarländer haben die großen Stände. Chile ist relativ immer mit einem kleinen Stand. Und genau so ist es im Prinzip auch mit der chilenischen Küche. Die chilenische Küche ist hervorragend. Wir haben tolle Ingredients, tolle, wie nennt man es auf Deutsch?
Zutaten.
Zutaten, tolle Zutaten, hervorragende Küchenchefs. Es steht auch im Moment, ist gerade so ein, das ist natürlich durch die Pandemie alles ein bisschen gestoppt worden, ganz klar. Aber wir haben zum Beispiel jetzt, ich bin so ein bisschen am Springen, zum Beispiel das Restaurant Borago in Santiago ist unser Highlight, ganz klar, ist unser Aushängeschild für Chile, ist jedes Jahr im Prinzip, oder war in den letzten 2-3 Jahren immer auf der Liste der besten 50 Restaurants weltweit. Ist natürlich super toll. Und jetzt halt auch gerade, es war jetzt gerade in der Presse drin, in diesem Monat hat der Taste Atlas Chile als beste, wie nennt man es? Chancho en Piedra. Das ist eine Soße, das ist Tomate zerstampft mit Zwiebeln, Knoblauch, also als die beste Soße weltweit. Und im Monat vorher war das unser Pastel de Choclo. Das ist so ein Maisbrei mit ein bisschen Rindfleisch, ganz, ganz lecker, ganz toll. Das war also auch der beste Eintopf weltweit. Also so nach und nach kommt Chile also auch essensmäßig so langsam mal in die Presse, was es auch einfach verdient. Es ist also in gerade halt Santiago, in der Hauptstadt, gibt es also wirklich ganz, ganz tolle Restaurants. Aber halt auch nach und nach immer mehr in den Regionen, in San Pedro, hier in der Seenregion, in Puerto Varas, das ist auch so ein Platz.
Hast du ein Lieblingsrestaurant in Puerto Varas, wo du gerne hingehst, wo du auch sagst, jetzt wenn deine Gäste kommen, die sollen das auf keinen Fall verpassen? Gibt es so eins?
Ja, also gerade halt so fischmäßig ist das Casa Valdez, ist ein tolles Restaurant. Ist eigentlich so mein sicherer Platz. Genau. Okay. Casa Valdez, das gibt es seit mehreren Jahren. Ist ein guter Tipp für Puerto Varas. Santiago, das Paimayen, das Borago, Liguria, das sind so die Restaurants, wo ich sage, Wahnsinn, einfach toll. Halt verschiedene Arten, verschiedene Restaurant-Styles, aber sehr gut. Und so zieht sich im Prinzip durch das Land durch. Und wir haben halt als unser Reisekonzept, wo wir ja nun wirklich zuschneiden auf jeden Reisenden, kommt das natürlich dann auch immer in die Frage rein, okay, irgendein bestimmtes Interesse bezüglich Wein oder Essen. Und das wird dann auch weitergeleitet.
Ja, und das wird dann also schon mit Gäste, da das Gästefeedback ist dann auch entsprechend gut. Also
ja, natürlich.
Ich habe auch noch nie davon gehört, dass da Enttäuschungen waren, wenn man nach Chile reist und kulinarisch unterwegs ist. Nein. Und sich auf Entdeckungsreise begibt, dass das so ist. Und das passt ja eigentlich auch sehr schön zu eurem Produkt, ne? Wenn es sich so ein bisschen aus dem, ja, unterm Radar jetzt nach oben bewegt und Aufmerksamkeit bekommt. Das ist ja, wenn du sagst, du warst so die erste Boutique-Reiseveranstalterin, Boutique-Tour-Operator habe ich noch nie gehört, finde ich ein wunderbares Wort. Erste Boutique-Hotelbesitzerin in Chile warst du auch. Ja. Jetzt eben mit einer Boutique-Travel-Agency oder DMC, die halt maßgeschneiderte Reisen machen. Ihr seid auch auf dem deutschen Markt aktiv, das weiß ich. Ihr arbeitet mit ausgewählten kleinen Veranstaltern für Individualreisen, keine Massen natürlich. Ja. Was sind so die meisten oder die meist geäußerten Wünsche von Reisegästen, die nach Chile kommen im Bereich Genuss, Kulinarik und kulinarische Entdeckungen?
Ja, es ist wenig, dass wirklich direkt gezielt nach Essen gefragt wird. Es ist vielmehr natürlich im Weinbereich. Und da ist es wirklich im Moment gerade, es bringt sehr, sehr viel Spaß, weil mittlerweile in Chile, es gibt verschiedene Weintäler, verschiedene Arten und Weisen, wie Wein produziert wird. Wir haben die großen industriellen Weingüter, dann auch wieder kleine Boutique-Weingüter, mittelständige mit verschiedenen Fokus, wie der nun produziert wird. Das bringt also im Moment wirklich sehr, sehr viel Spaß, da wir einfach sowohl für einen Reisenden, der sagt, okay, ich gehe nach Chile, mein Fokus ist natürlich die Natur. Das ist jeder Chile-Reisende, der Fokus muss einfach auf Natur sein, weil das ist wirklich, was es unser Land ausmacht. Aber dann haben wir halt Kunden, die sagen, Mensch, einen Tag möchte ich wirklich die Weingüter kennenlernen. Und das wird dann in der Regel in Verbindung gesetzt in Santiago, dass man entweder in Santiago bleibt und von da aus dann eine Tagestour macht, zum Beispiel in das Casablanca-Tal. Das Casablanca-Tal ist zwischen Santiago und Valparaíso. Es ist also sehr nah, es ist eine halbe Stunde Fahrt, dann ist man in diesem Tal. Und da gibt es zum Beispiel Weingüter, wo man einfach sagt, okay, für einen Tag, für einen Touristen, so ein bisschen oberflächlicher. Oder dann, wenn wir sagen, okay, da ist jetzt wirklich jemand da, der liebt Weißwein oder will wirklich Erfahrung haben über unseren Carmenère-Wein. Das ist ja nun unser Exportartikel hier, ganz klar. Können wir jetzt auch ganz spezielle Sachen machen. Wir haben Kontakte mit Sommeliers, mit Weinbesitzern, wo wir dann halt auch Meetings machen können, dass die Sommeliers die Führungen machen und dann halt wirklich ins Detail gehen. Also je nachdem, wie einfach das Interesse unserer Kunden ist, können wir dementsprechend dann halt auch die Touren organisieren und das Team, was mit mir arbeitet. Wir sind alle relativ viel unterwegs im Land und wissen dann natürlich dann auch, welche Weingüter wir welchen Kunden empfehlen können.
Okay, also rund um Santiago ist es mit den Weingütern gut, aber es ist, glaube ich, nicht nur rund um Santiago, ne? Dass es Weingegenden gibt.
Nein, das ist halt auch im Norden, also selbst jetzt zum Beispiel in San Pedro wird auch ein Wein produziert und es geht im Prinzip runter bis hier in die Seenregion, dass es Weingüter gibt. Also es ist relativ groß, aber so das Hauptgebiet ist so bis 3 Stunden entfernt von Santiago gen Norden und gen Süden. Das ist so das Hauptgebiet.
Kann ich mir das so vorstellen, wie bei den klassischen Weintastings, die ich kenne aus Südafrika, aus Spanien oder so. Ich gehe dann also in eine Bodega und dann probiere ich 3 oder 5 verschiedene Weine, habe dann noch einen Shop und gehe wieder raus. Oder geht man tatsächlich tiefer, lernt man? Das ist ja eine andere, die Kultur des Weinbaus in Chile ist, glaube ich, auch ein bisschen anders. Vielleicht magst du da noch etwas von erzählen.
Ja, also in Chile ist es halt einfach so, man macht eine normale Weintour ist, man sieht schon das Weingut, man wird dann geführt, auch wenn das in Anführungsstrichen nur ein Guide ist und nicht der Sommelier. Die sind sehr gut ausgebildet. Die zeigen einem dann schon, wie der Wein komplett produziert wird. Man läuft dann also wirklich durch die Bodega durch. Man läuft da durch, wenn man in den kleinen Boutique-Bodegas ist, wird ganz oft auch einfach mal direkt abgezapft. So Sachen, die in den Großen natürlich nicht passiert werden, nicht gemacht wird, sondern in den Kleinen dann halt schon. Und dann läuft man halt auch über das Weingut selber. Es gibt Weingüter, wo man mit dem Fahrrad zum Beispiel unterwegs ist, wo man Reitausflüge machen kann, Weingüter, wo man danach, man macht die Tour und dann darf man mit einem Picknick sich irgendwo einen Platz suchen und sich da hinsetzen und das einfach nochmal wirklich richtig genießen. Weingüter, wo es Hotels dabei sind, Vinia Vic, Santa Rita, La Postol, das sind auch so unsere Vorzeigeprodukte. Wunderschön. Und je nachdem, was der Kunde einfach möchte, es ist wirklich so. Das ist ganz toll, was wir im Moment machen können.
Also ich kann tatsächlich einfach die Tagestour machen von Santiago, werde ja, dann wahrscheinlich gefahren, weil es auch eine 0,0 Promille Grenze gibt in Chile. Das ist dort auch nicht anders. Ich habe ja immer mal gelernt, dass man die Chilenen die Preußen Südamerikas nennt und sie sind also auch sehr korrekt, auch was Straßenverkehr angeht. Und es ist alles sehr ordentlich, super pünktlich. Also na, ist nichts so hier die Manana-Manana-Mentalität, sondern ist eigentlich ziemlich genau. Ja. Das ist ja auch besonders in Chile. Oder ich kann tatsächlich dann auch, das habe ich jetzt gelernt, ich kann einfach auf dem Weingut wohnen. Ja. Und ich kann dort einfach länger sein. Kann ja auch mitarbeiten auf dem Weingut. Also gibt es solche Geschichten auch?
Ja, jein. Es gibt schon, das ist aber noch nicht so wirklich, dass es gemacht wird. Das ist meistens nur in den Monaten März, April, wenn es dann wirklich an die Weinernte rangeht. Dann ja. Das Einzige, also so richtig mitarbeiten. Was gemacht wird, es gibt verschiedene Weingüter, die anbieten, sich selber einen Wein zu mixen.
Aha, also eine eigene Cuvée zu machen.
Einen eigenen, genau das. Das ist natürlich da braucht man dann wirklich den ganzen Tag und dann ist man im Prinzip an einem Weingut nur. Dann macht man keine Kombination von verschiedenen Weingütern, sondern bleibt dann eigentlich an einem Weingut. Das machen mehrere. Das ist also etwas, was im Casablanca-Tal gemacht wird, was ja nur direkt bei Santiago ist. Oder Santa Cruz in dem Tal, da wird es auch von diversen Weingütern angeboten. Also das Angebot, wie man die Weingüter genießen kann, ist halt auch ganz unterschiedlich. Ganz interessant.
Also ich glaube schon, dass ich jetzt Lust bekommen habe, mal wieder dahin zu fliegen und auch diese Sachen wieder auszuprobieren. Du hast ganz kurz schon mal eure Signature-Traube erwähnt, die Carmenere. Ja. Das ist ja vielleicht auch interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist eine besondere Traube, die es auch nur bei euch gibt.
Ja.
Und eine sehr spezielle Geschichte hat, ne?
Ja, die Carmenere-Traube ist eigentlich eine französische Traube, Bordeaux, die in Frankreich verschwunden ist durch die, wie heißt die Krankheit auf Deutsch?
Die kleine Reblaus.
Genau, die kleine Reblaus hat also dafür gesorgt, dass diese Traube komplett aus Frankreich verschwunden ist. Und der chilenische Wein ist ja ursprünglich halt aus Spanien gekommen und halt aus Frankreich importiert worden. Es fing an vor 500 Jahren. Seitdem gibt es Trauben in Chile. Und der Carmenère war also verschwunden. Und wir hier vor, es muss so, ich weiß gar nicht wie lange, das ist ja 25 Jahren oder sowas, ist einem französischen Sommelier, der halt hier in Chile unterwegs war und Weine probiert hat und Weingüter besucht hat, der ist an einem Weingut, hat er einen sogenannten Merlot probiert und wurde dann etwas stutzig, hat dann halt recherchiert und ist dann da drauf gekommen, dass das gar kein Merlot ist, sondern Carmenère ist. Und im Endeffekt ist es also so, dass wir halt die einzigen Pflanzen auf der Welt sind, also hier in Chile, die Originalpflanzen, sind also hier in Chile. Und seitdem wird hier natürlich auch dieser Carmenère produziert. Und das ist auch mein Lieblingswein. Das ist einfach ein Wein, den man sehr gut kombinieren kann, fast mit allen Gerichten. Also ist so ein Allrounder, ist ein herrlicher, dunkler Rotwein. Und das ist so das, was im Moment überall eigentlich, wenn man in Weinhandel geht, in Deutschland auch, ist es ja mittlerweile wirklich, unsere chilenischen Weine sind ja wirklich gut vertreten, auch in Deutschland. Also unbedingt, wer noch keinen chilenischen Wein probiert hat, falls es sowas noch gibt, dann bitte mit Carmenère anfangen.
Der soll, damit kann man ja anfangen und wird dann wahrscheinlich dort drauf hängen bleiben.
Wahrscheinlich.
Jetzt werden wir natürlich drink responsibly, also selbstverständlich das auch unterbringen. Aber natürlich sollte man das unbedingt probiert haben. Die zweite Geschichte, die mir auch wichtig ist, wir haben ja schon über das vegetarische Essen gesprochen. Ja. Natürlich auf der euer Nachbarland auf der anderen Seite, die Argentinier, die stehen für die großen Steaks. Aber das Rindfleisch, das muss sich nicht verstecken, das chilenische. Also die Parrilla heißt bei euch, glaube ich, anders. Aber ansonsten habt ihr auch eine andere Art, das zuzubereiten und zu genießen?
Nein, also im Prinzip ist es recht ähnlich. Qualität ist also stehen wir in keinem danach. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir besser sind. Also so auftrumpfen möchte ich nur nicht. Aber also auf alle Fälle gleiches Niveau. Es ist ja nicht nur Rindfleisch, sondern hier ist auch Cordero, also Schaf, Lamm. Ist ja gerade in Patagonien. Also das gehört einfach bei einer Chile-Reise mit dazu. Irgendwo muss dann einfach auch mal ein Asado de Cordero mit dabei sein, weil Patagonien gehört in jede Chile-Reise. Jetzt nur mal so als Tipp, eine Chile-Reise sollte man aufbauen von Nord nach Süd, damit einfach so das Super-Highlight am Ende ist. Und das Super-Highlight ist Torres del Paine. Das ist einfach das Nonplusultra. Das muss einfach bei einer Reise dabei sein. Und da ist dann halt einfach ein richtiges Asado. Das ist dann das Schaf. Wird über Stunden langsam über Holzfeuer gegart. Das ist dann so, an so einem Kreuz ist dieses Schaf dann im Prinzip. Und so wird das dann gegart. Und das ist halt wirklich traditionell. Und das sind dann die Gauchos dabei, die das dann machen. Also das ist dann auch nochmal eine ganz tolle Erfahrung. Und da natürlich wieder ein guter Rotwein, ganz klar.
Der darf definitiv nicht fehlen. Wie ist jetzt, du hast ja schon gesagt, vegetarisch eigentlich gar kein Thema. Den Vegetariern haben wir jetzt gerade noch ein kleines Bild gemalt mit dem Schaf am Kreuz, aber auch das ist Chile, das ist okay, ja, das dürfen wir schon machen. Ja, das gehört einfach dazu. Die Beilagenthematik, ich meine, Südamerika ist das Mutterland der Kartoffel, gibt es sicher nicht nur eine Sorte, aber ihr esst nicht nur Kartoffeln, ne?
Nein, also wir sind eigentlich relativ flexible hier. Also Kartoffel ist schon wichtig. Es ist ja auch die große Diskussion zwischen der Insel Chiloé und Peru, wo denn nun die Kartoffel nun wirklich herkommt. Ich halte mich da jetzt raus. Ich sage da jetzt nichts weiter dazu. Aber das ist natürlich auch gerade für die Insel Chiloé. Die Insel Chiloé, das muss man sich vorstellen, das ist eine große Insel. Hügelig, grün und von dieser Insel, ich weiß es gar nicht genau, sind es 40 verschiedene Kartoffelarten, also in ganz verschiedenen Farben, schwarz, rot, Blautöne, weiß, gelb. Und damit kann man natürlich dann auch Gerichte zaubern, die sehen auch einfach toll aus. Und das ist halt etwas, was hier immer mehr rauskommt, die Gerichte, die einem serviert werden. Es ist fast egal, in welchem Restaurant man ist. Es sieht alles eigentlich sehr schön aus. Das ist natürlich gerade halt in Chile gibt es ja viele All-Inclusive-Hotels. Wobei man halt auch klarstellen muss, All-Inclusive ist nicht das gleiche Konzept wie in Europa. Sondern hier das Konzept von All-Inclusive ist halt natürlich, dass halt Transfers, Excursions, Essen, Unterkunft, das ist alles dabei. Aber das Hotel ist also nicht ein Platz, wo man den ganzen Tag über isst, sondern ganz im Gegenteil, das ist eine Basis. Und von da gehst du dann raus und machst deine Ausflüge. Also der Fokus ist hier auf Ausflüge und nicht auf Abendprogramm oder sowas, sondern das geht halt in die Richtung. Und gerade bei den All-Inclusive-Hotels, die Qualität vom Essen ist also wirklich top. Ganz kreative Küchenchefs, ganz toll. Es sind auch immer mehr Frauen dabei, das muss man auch mal raussetzen. Also gerade halt hier in unserer Region haben wir ein Hotel, das Mari Mari. Das ist auch eine ganz tolle Geschichte. Das ist eine Chefin, die kommt von einem Ort, von einem kleinen Küstendorf, war dann in Paris, hat da dann gelernt, in einem Michelin-Restaurant und ist jetzt wieder zurück und kocht wieder hier macht aber chilenische Küche.
Aha.
Ganz toll, ganz toll. Und so ist halt immer mehr, man sieht es halt auch hier in der Presse, im Fernsehen, sind immer mehr Frauen, die halt dann auch hier halt Küchenchefs sind und Küchenchefs von guten Restaurants.
Ist das generell so eine Bewegung vielleicht, die da auch beginnt, dass so diese Young Chefs, die also die jungen Wilden unterwegs sind, dass kleine Restaurants entstehen, ja. Also ein bisschen, ja, wie kleine Hotspots, die mal da sind und dann wieder verschwinden, nicht ewig da sind, so wie wir es in Berlin haben, das ist ein großes Thema, aber eben auch internationale Chefs, die herkommen, eine Zeit lang probieren, als Pop-Up-Restaurant arbeiten, dann vielleicht sich etablieren oder einfach weiterziehen. Also gibt es das tatsächlich auch, vor allen Dingen in Santiago, nehme ich an, oder?
Ja, das ist hauptsächlich in Santiago. Was also hier im Moment gerade so eine Phase ist, gerade vor der Pandemie. Pandemie hat das alles ein bisschen gestoppt. Gerade vor der Pandemie waren also so diese Imbisswagen. Das war also wirklich so ganz toll und richtig toll auch einfach gemacht. Da waren halt in Santiago, ich weiß es, ich bin nicht ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob es im Moment in Santiago, wie das gerade ausschaut. Aber da gab es also wirklich, und hier in Puerto Varas ist es halt auch, dass halt so auf kleinen Plätzen Imbisswagen installiert sind, aber schöne Imbisswagen, also nicht so, wie wir das von früher kennen von Deutschland, sondern wirklich toll, ich weiß es nicht, war lange nicht mehr in Deutschland. Also wirklich richtig nett gemacht mit und wo dann halt auch experimentiert wird, wo dann ausländische Sachen mit reinkommen, chilenische Sachen mit reinkommen, also so ganz toll.
Das haben wir tatsächlich auch, Silja, dass wir in Deutschland das Thema Streetfood neu interpretieren, dass es dort, es gibt halt längst nicht mehr nur zwei Burgerketten, sondern es gibt tatsächlich, jede Straße hat ihren eigenen Burgerladen mit fantasievollen Namen, also mit Burgern hat es angefangen, es geht dann aber über Ceviche und internationale Küche weiter, über Gemüsedöner und also egal, was man denkt. Und ja, das breitet sich aus. Na klar, in den Hotspots, also in den großen Städten zuerst, aber tatsächlich gibt es auch Streetfoods Festival, die tatsächlich wie eine richtige Tournee unterwegs sein und eine richtiges Festival-Atmosphäre haben. Also finde ich sehr faszinierend. Ist dann wahrscheinlich ähnlich auch in Chile jetzt schon oder zu erwarten und breitet sich ein bisschen aus.
Es kommt immer mehr. Und halt auch wirklich gute Qualität.
Und ein gutes Angebot, einfach ein alternatives, genauso wie du das machst letztendlich. Ne? Also viel individueller, viel näher dran am Kunden, am Gast in diesem Fall, am Genießer. Und vielleicht zum Abschluss ein kleiner Überfall. Gibt es irgendein Rezept, was du uns schicken könntest, was ich dann in den Shownotes veröffentliche,
wenn jemand
ein chilenisches Gericht mal ausprobieren möchte, immer mit dem Blick auf die Zutaten, die in Deutschland erhältlich sind, aber es geht ja ganz gut. Dann würde ich dich jetzt einfach bitten, dass du schickst mir was und dann baue ich das mit in die Shownotes ein. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen dann gerne auch kommentieren, wie gut es geschmeckt und gelungen hat und ist. Und dann werden wir sehen, was draus wird. Und wenn nicht, dann machen wir eine große Kochkursreise nach Puerto Varas und
das
machen
das
vor Ort nochmal. Perfekt, dann haben wir jetzt einen Plan. Silja, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns mitgenommen hast auf eine kleine Genussreise durch dieses wunderschöne Land Chile in der letzten Episode des Travelholics Desti Call, der sich mit den Themenwelten Chile beschäftigt. Wünsche dir alles Gute, viel Spaß, Erfolg und glückliche Gäste weiterhin, weiter so coole neue Ideen und weiter so viel Pionierarbeit. Danke nach Chile.
Ich danke euch. Ganz liebe Grüße. Rezept kommt.
Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern danke für die Treue und den Spaß in den 4 Episoden Desti Call Chile. Auf bald, auf Wiederhören.
Willkommen zurück. Gut gelandet? Lust auf mehr? Dann einfach den Podcast abonnieren und selbst ein Travelholic werden. Oder bist du schon Weltenbummler und willst dein Hotel oder deine Destination einmal im Travelholics Desti Call vorstellen und Hörer auf eine Reise mitnehmen? Just get in touch mit Travelholics, dem Podcast für Touristiker.